Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Wissen die Anleger an der Börse schon mehr als andere? Autowerte, also die Aktienkurse der Autokonzerne, gehen derzeit geradezu durch die Decke. Dabei sind doch noch gar keine Beschlüsse gefasst worden zur Autokaufprämie. Die Spitzen der Großen Koalition treffen sich doch erst noch in etwa einer halben Stunde, um über das Konjunkturpaket zu beraten, so der ursprüngliche Plan. Was da gemunkelt wird und was dadurch bewegt werden könnte, mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf die Tourismusbranche schauen. Wie lief es denn das lange Pfingstwochenende? Wir blicken beispielhaft nach Bayern und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Doch zunächst wollen wir in Erfahrung bringen, was ist da derzeit zum Monatsanfang und zum Wochenauftakt an der Börse in Frankfurt am Main los? Denn da ist ordentlich was los. Um das alles einzuordnen, begrüße ich jetzt zur Börsenberichterstattung Dorothee Holz in Frankfurt. Frau Holz, kurz und knapp, wo steht der deutsche Aktienindex aktuell und warum steht er da, wo er steht?
Ja, Herr Hetzke, der steht ganz deutlich im Plus, der deutsche Aktienindex, und zwar 4% höher. Und der DAX hat sich auf 12.039 Punkte zu bewegt. Also von Krise ist hier nichts mehr zu sehen. Dafür gibt es nicht nur einen Grund, sondern gleich mehrere, angefangen bei starken Vorgaben aus Übersee. Der Nikkei hat am Morgen vorgelegt, auch an der Wall Street ging es gestern nach oben. Die Börse hat ja schon seit gut 2 Wochen den Schalter umgelegt in Richtung Wirtschaftsaufschwung. Die Lockerungen, die ja fast überall auf der Welt erfolgen, sorgen dafür, dass die Wirtschaft wieder langsam Tritt fasst. Mit Betonung auf langsam, denn in diesem Jahr geht es ja dramatisch nach unten. Der Wirtschaftseinbruch auch hierzulande wird der stärkste sein seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ob sich die Wirtschaft danach nicht nur schnell, sondern auch stark erholt, das ist noch nicht ausgemacht. Also eine sehr gewagte Wette, die mit dem vielen Geld, das von Notenbanken und Staaten kommt, allerdings versüßt wird. Das riesige Konjunkturpaket, das die Bundesregierung plant, trägt seins dazu bei. Bis zu 100 Milliarden Euro will der Staat locker machen, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Darüber habe ich mit Jörg Krämer, Chef der Commerzbank, gesprochen. Die erste Frage, die an ihn ging: Welchen Stellenwert hat dieses Paket im Vergleich zu den anderen Maßnahmen?
Das Paket ist groß, aber die Maßnahmen vorher waren auch wichtig. Insbesondere das Kurzarbeitergeld war sehr wichtig und auch die Kreditgarantien. Und wichtig ist natürlich auch die gesamten Lockerungsmaßnahmen, was die Corona-Maßnahmen anbelangt. Weil letztendlich hat das ja die deutsche Wirtschaft dazu gebracht, dass sie jetzt sich wieder erholt.
Dieses Paket ist eine Mischung aus Investitionen und Ankurbelung von Konsum. Was sticht Ihrer Meinung nach besonders heraus? Ja, was fällt Ihnen besonders positiv auf?
Ja, es sind ja sehr, sehr viele Maßnahmen, unterschiedliche Maßnahmen. Aber eins fällt mir besonders auf, nämlich die steuerliche Verrechnung der Verluste, die die Unternehmen jetzt in diesem schweren Corona-Jahr machen. Das hilft ihnen halt, damit sie wieder mehr Einnahmen quasi dann haben. Und deshalb müssen sie sich weniger verschulden. Nur mit Krediten kommen sie auch schlecht durch die Krise, denn die müssen sie ja zurückzahlen.
Greifen wir uns den umstrittensten Punkt heraus, die Hilfen für die Autobranche. Es gibt einerseits vehemente Ablehnung, andererseits glühende Befürworter, neben der Industrie auch die Autoländer. Was spricht eigentlich besonders dafür oder besonders dagegen Ihrer Meinung nach?
Also die Autoindustrie leidet wirklich sehr, sehr stark, auch die Zulieferer. Und von daher kann ich verstehen, dass sie eine Abwrackprämie fordern. Auf der anderen Seite, aus volkswirtschaftlicher Sicht, sollte natürlich Hilfen beschlossen werden, die grundsätzlich allen Unternehmen helfen, damit sie also gleich behandelt werden, was die wirtschaftlichen Schwierigkeiten anbelangt. Und deshalb finde ich auch diese steuerliche Verrechnung der Verluste, von denen ja alle Unternehmen profitieren, das bessere Instrument.
Frankreich plant dabei immense Hilfen für die eigene Autoindustrie. 8 Milliarden mehr als Deutschland sogar. Muss der Bund da nicht allein schon aus Wettbewerbsgründen nachziehen?
Ja, da setzt natürlich schon die Bundesregierung etwas unter Druck. Auf der anderen Seite, wenn man generelle Hilfen beschließt, dafür würde ja auch die Autoindustrie sehr stark profitieren, weil es ihr ja auch sehr schlecht geht. Von daher würde sie ja auch mehr von den allgemein beschlossenen Hilfen bekommen.
Das Konjunkturpaket muss sehr viel erfüllen. Nachhaltigkeit hat die Kanzlerin angemahnt. Klimaschutz, nochmal zurück zur Autoindustrie. Wenn man nur klimafreundliche Autos unterstützen würde, wäre das ja auch ein Blick in die Zukunft. Und insgesamt könnte ja das Konjunkturpaket mehr zur Innovation in Deutschland beitragen.
Ja, da drohen aber große Interessenskonflikte. Sehen Sie auf der anderen Seite, wenn Sie unterstützen den Kauf von E-Autos, das ist ein Beitrag zum Umweltschutz, ohne Zweifel. Auf der anderen Seite machen die E-Autos nur einen kleinen Teil des Absatzes der deutschen Autoindustrie aus. Und viele Menschen können sich auch keine E-Autos kaufen, weil sie keinen Stromanschluss haben. Also wenn man die Abwrackprämie nur konzentrierte auf E-Autos, dann würde der Industrie als Ganzes vermutlich nicht ausreichend geholfen werden. Also ein klarer Zielkonflikt zwischen Umweltschutz und Konjunkturhilfen.
Nicht zu unterschätzen ist ja auch der psychologische Effekt eines solchen Pakets. Wenn der Staat investiert, dann ist das ja auch ein Signal an Verbraucher und Unternehmen. Zahlt sich das am Ende nicht doppelt aus?
Ja, es kommt darauf an, wenn man wirklich nur auf Investitionen abstellt, ja, in der Regel zahlt es sich aus, aber um eine bessere Infrastruktur für die Unternehmen und ihre Beschäftigten in Deutschland zu bekommen, reicht Geld ausgeben nicht aus. Sie müssen auch das Planungsrecht entrumpeln, damit es eben nicht viele Jahre dauert, bis mal eine neue Straße gebaut werden kann oder eine neue Stromleitung.
Jörg Krämer von der Commerzbank zum geplanten Konjunkturpaket der Bundesregierung und was davon erwartet wird. Erwartet werden könnte ja, Frau Holz, dass heute die Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen und nach Gold gering bleibt, weil alles Geld in Aktien fließt. Trifft das zu?
Also Anleihen werden auf jeden Fall verkauft. Die Umlaufrendite steigt um 2 Basispunkte auf -0,39%. Gold verteuert sich leicht auf $1,739.
Und was tut sich auf dem Devisenmarkt?
Der Euro ist im Aufwind, der Euro steigt auf gut $1,11, auch beflügelt vom Konjunkturpaket.
Schauen wir noch kurz auf weitere Einzelwerte. Der Aufsichtsrat der Lufthansa hat grünes Licht für die Staatshilfen und die damit verbundenen Auflagen gegeben. Löst das noch ein Echo bei den Anlegern aus?
Ja, das löst ein Echo aus, ein positives Echo. Die Aktien steigen um fast 4%. Anleger sind also erleichtert, während allerdings Analysten reihenweise den Daumen senken.
Und einmal geblickt auf die Autos. VW drohen in den USA neue Strafzahlungen aufgrund des Dieselabgasbetrugs. Hier klagen noch regionale Behörden wegen umweltrechtlicher Verstöße. Wie wird das denn auf dem Börsenpaket diskutiert?
Interessanterweise steigen die Aktien auch kräftig um 6%. Auch das in Erwartung einfach einer Abwrackprämie, obwohl sehr viel Brisanz da drin steckt. Das könnte nämlich die Tür für neue Prozesse, für neue sehr teure Entschädigungen öffnen.
So ist das. Dorothee Holz über das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Für die Tourismusbranche in Deutschland war das lange Pfingstwochenende der erste große Test. Wie läuft es mit Reisen und Kurzurlaub innerhalb des Landes? Wie war es nun in den Urlaubs- und Ausflugsregionen? Wir haben unseren Korrespondenten für das Bundesland Bayern, Michael Watzke, gebeten, doch mal zu gucken, was sich vor Ort tat. Hier seine gesammelten Einsichten.
Wir haben harte Zeiten gehabt, natürlich,
sagt der Münchner Hotelmanager Fahad Ibrahimzada.
Ab Mitte März, da sind die Buchungen 100% alles zurückgegangen. Wir haben ein komplett leeres Hotel gehabt.
Ibrahimzada ist Direktor des hübschen Münchner Innenstadthotels Auerbacher Hof. Für ihn ist der jetzt beginnende Juni ein Monat der Wahrheit.
Dieser Monat Juni wird sich mal zeigen, nach den ganzen Lockerungen, wie weit die Geschäfte wieder sich erholen können. Und deshalb bin ich sehr gespannt, um zu sehen, wann wir die ersten Touristen wieder zu Besuch bekommen. Noch haben wir reine Geschäftsreisende im Moment im Haus.
Ibrahimzada konnte sein Hotel nur deshalb über Wasser halten, weil eine Baufirma für ihre Handwerker auf der benachbarten Großbaustelle Unterkünfte suchte. Viele andere Münchner Hotels sind mangels Buchungen noch dicht.
Wann die wieder aufmachen, weiß ich nicht, aber es ist halt heute auf morgen kann sich die Situation wieder ändern. Sobald mehr Geschäftsreisende und hoffentlich auch bald wieder die Touristen im Lande sind, dann geht's wieder rund, aber im Moment, die haben immer noch jetzt geschlossen.
Mit den Touristen war es über Pfingsten ein seltsames Bild. Bestimmte Urlauber-Hotspots in Bayern, zum Beispiel das Schloss Neuschwanstein bei Füssen, waren vollkommen überlaufen, sagt der Kemptener Polizeipressesprecher Dominik Geißler. Und das galt für viele Allgäuer Alpenrandgemeinden.
Beispielsweise haben wir einen Hotspot bei Oberstdorf. Das ist ein kleiner Ort, der heißt Reichenbach. Und von dort aus brechen viele Wanderer auf in die Allgäuer Berge. Und da hatten wir an einer kleinen Ortsverbindungsstraße 180 Fahrzeuge, die teilweise die komplette Kreisstraße zupackten. Also es war kein Durchkommen für weitere Verkehrsteilnehmer mehr möglich. Und damals mussten 180 Fahrzeuge verwarnt werden von den Kollegen.
Gleichzeitig bildeten sich auf den Autobahnen im Süden weniger Staus als befürchtet, sagt Johannes Boos vom ADAC. Zwar seien über die Pfingsttage 8-mal mehr Autos unterwegs gewesen als über Ostern.
Aber verglichen mit Pfingsten des vergangenen Jahres war deutlich weniger los. Der ADAC hat etwa die Hälfte der Staus gezählt im Vergleich zum vergangenen Jahr. Weil der gesamte Transitverkehr im Prinzip wegfällt, alle Urlauber, die ansonsten zu diesem Zeitpunkt schon aus Skandinavien zum Beispiel, durch Deutschland, weiter Richtung Österreich, in die Schweiz, nach Italien fahren, die sind in diesem Jahr quasi gar nicht unterwegs.
Die meisten Hoteliers und Gastronomen in Bayern hoffen, dass in den nächsten Tagen noch mehr Urlauber in den deutschen Süden fahren als bisher. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hatte im Vorfeld sogar Reisegutscheine ins Gespräch gebracht, war aber von seiner eigenen Partei dabei ausgebremst worden. Der CSU-Chef hofft dennoch, dass Nord-, West- und ostdeutsche Urlauber dem bayerischen Tourismus auf die Sprünge helfen.
Wissen Sie, vor einigen Wochen haben viele gesagt und uns zugerufen, holt uns heim. Jetzt sind alle da, jetzt kann man auch mal eine Zeit lang da bleiben und den Urlaub auch am Pfingsten mal so genießen, die in Bayern ist.
Bisher sind es aber vor allem Tagesausflügler aus Bayern und Baden-Württemberg, die für volle Parkplätze an den Bergbahnen in Garmisch und Berchtesgaden sorgen. Für die Hoteliers brachte das sonnige Pfingstwochenende noch keine Wiederauferstehung. Viele haben deshalb die Preise gesenkt. Bei Fahad Ibrahim Sada vom Münchner Hotel Auerbacher Hof gibt es ein hübsches Einzelzimmer schon für rund 50 Euro.
Wir müssen die Preise runtergehen, weil jetzt ist ein Kampf um jeden Gast. Und natürlich, man kann nicht die Preise teurer machen, wo die Menschen sich so wenig bewegen und so wenig Gäste da sind.
Heute hat Ibrahim Sada seine ersten Urlaubsgäste begrüßt. Ein Touristenpärchen aus Aachen. Hoffentlich, sagt er, kommen bald mehr.
Michael Watzke über die Tourismuswirtschaft über Pfingsten am Beispiel von Bayern. Und voll das Leben, das soll es auch wieder in Frankreich geben, nachdem heute neue Lockerungen von den Corona-Auflagen in Kraft traten. Ein wichtiger Schritt auch für die französische Regierung, denn der Wirtschaftsminister warnte heute vor einem, Zitat, extrem brutalen Wirtschaftsschock in diesem Jahr. Ein Konjunkturpaket wurde für den September angekündigt. Ein Stimmungsbericht aus Paris von Sabine Wachs.
Einige Wirte konnten es gar nicht abwarten. Um Punkt 0 Uhr öffneten sie ihre Terrassen in Nantes, in Saint-Omer oder auch in Paris. Viele Gäste sind froh, nach fast 3 Monaten Abstinenz nun endlich wieder ein gepflegtes Degfried, ein Glas Wein oder ein Bier serviert zu bekommen. Am Morgen ist es dann eher die Sehnsucht nach dem Petit Café en Terrasse, die vor allem die Pariserinnen und Pariser nach draußen treibt.
Le goût du bonheur.
Das schmeckt nach Glück und nach Freiheit, sagt Caroline. Die Kellner tragen Masken, die Tische draußen haben einen Mindestabstand von 1,5 Metern, aber das stört die Gäste nicht. In Paris dürfen wegen der immer noch relativ hohen Infektionszahlen erst einmal nur die Terrassen besetzt werden. Die Stadt will nun einige Straßen für Autos sperren lassen, um den Wirten mehr Platz für die Außenbestuhlung zu geben. Im Rest des Landes können Restaurants und Bars ab heute wieder komplett öffnen, allerdings auch drinnen mit Auflagen. Tische dürfen nur mit großem Abstand aufgestellt werden. David Lafort, der ein Restaurant am Cap Ferret, einem Surfer-Hotspot an der französischen Atlantikküste, betreibt, freut sich deshalb auch nur verhalten über die Öffnung seines Ladens. Wir haben rund 30-40% unserer Kapazität verloren. Normalerweise haben wir 350 Plätze, jetzt sind es noch knapp 200. So können wir die Umsatzeinbußen nie aufholen. Wenn wir am Ende des Jahres 0 auf 0 rauskommen, wäre das schon was. Aber das wird ziemlich schwierig. Das weiß auch Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire. Um den Menschen die Angst vor dem Gang ins Café oder ins Restaurant zu nehmen, nahm er am Morgen schon mal selbst auf einer Pariser Terrasse Platz. Der Finanzminister, der kurz zuvor einen brutalen Wirtschaftsschock verkündet hatte, das Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr wohl um 11% zurückgehen, verspricht den Gastronomen auch weiter finanzielle Unterstützung. Wir werden den Solidaritätsfonds für kleine und mittelständische Unternehmen bis Ende des Jahres verlängern. Alle, die weiter finanzielle Schwierigkeiten haben, können hier Geld beantragen. Außerdem mussten die Unternehmer von März bis Juni keine Sozialabgaben zahlen. In den kommenden Wochen werden wir dann sehen, ob wir auch diese Maßnahme verlängern müssen. Nicht nur die Gastronomie, auch die Tourismusbranche, Hotel- oder Campingplatzbetreiber können von diesen Regelungen profitieren. Auch sie dürfen ab heute wieder öffnen und hoffen auf eine einigermaßen gute Sommersaison. Dabei setzen viele auf spontane Urlauber aus dem Inland und ab 15. Juni auch aus dem EU-Ausland. Denn viele Gäste hatten ihre Buchungen zu Beginn der Corona-Pandemie für den Sommer bereits storniert.
Frankreichs neue Lockerungen Sabine Wachs berichtete. Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt in Deutschland? Die Bundesagentur wird morgen ausführlich berichten, aber es gibt heute schon einige erste Zahlen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Jessica Sturmberg.
Derzeit suchen Unternehmen in Deutschland weniger stark nach Arbeitskräften. Der Nachfragerückgang habe sich aber im Mai etwas verlangsamt, teilte die Bundesagentur für Arbeit heute zu ihrem Stellenindex mit. Dieser fiel um 3 Punkte auf 91 Zähler, nachdem er im April um fast 20 Punkte eingebrochen war. Und im Vergleich zum Mai 2019 hat das Barometer 38 Punkte verloren. Der Personalbedarf ist dabei in allen Branchen geringer als im Vorjahr. Besonders groß ist der Rückgang bei Zeitarbeit und im verarbeitenden Gewerbe. Hierauf entfällt fast die Hälfte des gesamten Rückgangs. Die Zunahme der Arbeitslosigkeit wird gebremst durch das Instrument der Kurzarbeit. Hierzu hat das IFO-Institut Berechnungen vorgestellt. Demnach ist die Zahl der Kurzarbeiter in Deutschland im Mai auf die Rekordzahl von mehr als 7 Millionen gestiegen. Zum Vergleich, in der Finanzkrise lag der Gipfel der Kurzarbeit im Mai vor 11 Jahren bei knapp 1,5 Millionen Menschen. Ursprünglich wurde von den Unternehmen sogar noch ein gutes Drittel mehr Beschäftigte angemeldet, die dann aber doch nicht in Kurzarbeit geschickt wurden, ergab die Auswertung einer Umfrage unter tausenden Unternehmen. Noch ein Vergleich zur Finanzkrise. Damals waren mehr als 80% der Kurzarbeiter in der Industrie beschäftigt. Jetzt wird das Instrument der Kurzarbeit über fast alle Wirtschaftszweige eingesetzt. Die Passagierzahl am Frankfurter Flughafen hat sich in der vergangenen Woche leicht aus dem Corona-Tief nach oben bewegt, um knapp 10.000 Passagiere auf insgesamt 75.000, wie der Flughafenbetreiber Fraport meldet. Das sind fast 95% weniger im Vergleich zu vergangenen Jahr. Ab dieser Woche soll das Flugangebot an Deutschlands größtem Airport wieder spürbar steigen. Geplant sind mehr als das Doppelte der vergangenen Woche mit täglich 26.000 Gästen. Das entspräche dann etwa 10% des Vorjahresniveaus.
Jessica Sturmberg mit den Wirtschaftsnachrichten. Die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien werden fortgesetzt. Bis Freitag dauert die neue Verhandlungsrunde. Bis Jahresende bleibt Großbritannien nämlich noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Bis dahin müssen viele Fragen beantwortet werden, unter anderem zum Arbeitsmarkt. Die Lage hier hat sich unser London-Korrespondent Friedbert Meurer mal genauer angeschaut.
Hunderttausende von Britinnen und Briten treten immer donnerstags um Punkt 20 Uhr vor die Haustür, um lautstark Applaus zu spenden. Der Beifall gilt den Krankenschwestern, Ärzten, Busfahrern und Beschäftigten in den Supermärkten. Viele der als Helden gefeierten sind Einwanderer, ohne die im Lockdown das öffentliche Leben zusammengebrochen wäre.
Those who clapped on Thursday are only too happy to vote through a bill today.
Die an Donnerstagen immer klatschten, stimmen jetzt ohne Skrupel für das neue Einwanderungsgesetz ab, empört sich der Labour-Abgeordnete Nick Thomas Simmons im Unterhaus. Die Menschen, denen wir zujubeln, werden von der Regierung nicht für würdig befunden, als gut qualifizierte Beschäftigte zu gelten. Das neue britische Einwanderungsgesetz mit seinem Punktesystem gilt nicht für niedrig qualifizierte Anwärter. Einfache Altenpfleger zählen zum Beispiel dazu. Für sie soll es allenfalls eine temporäre Arbeitserlaubnis geben, wenn überhaupt. Die Leiter von Altenheimen schlagen Alarm, denn sie sehen auch noch ein zweites Problem. Altenpfleger, die auf Demenz spezialisiert sind, gelten als qualifiziert. Ihr Verdienst liegt aber unter der neuen Einkommensgrenze für Einwanderer. Sie beträgt 25.600 Pfund, knapp 30.000 Euro pro Jahr. 10% meiner Angestellten sind aus Europa, sagt zum Beispiel Mike Patcham, der ein auf Demenz spezialisiertes Heim in Yorkshire in Nordengland leitet. Die Mitarbeiter sind hochqualifiziert, verdienen aber nicht viel. Es ist traurig, aber nur sehr wenige von ihnen bekommen 25.600 Pfund im Jahr. Höhere Löhne seien nicht möglich, dafür fehle das Geld. Aus allen Bereichen hagelt es Kritik am neuen Einwanderungsgesetz. Auch die Baubranche fürchtet, nicht mehr ausreichend Personal zu finden. Einzelhandel und Gastronomie ebenfalls. Innenministerin Priti Patel verteidigt aber ihre Pläne. Die britischen Unternehmen müssten einfach mehr Einheimische qualifizieren. Und für die Mindesteinkommensgrenze soll es Ausnahmen geben.
Es geht überhaupt nicht um die Höhe der Gehälter. Wir werden den Arbeitsmarkt beobachten. Wenn in bestimmten Sektoren Mangel herrscht, dann heben wir die Einkommensanforderung auf. Mit der Einkommensgrenze will die britische Regierung prinzipiell aber vor allem besser qualifizierte Ausländer ins Land lassen. Mit der EU-Erweiterung 2004 kamen noch viele mit einfachen Berufen. Vor allem aus Mittelosteuropa. Außerdem, sagt die indischstämmige Innenministerin Patel, sollen EU-Bürger nicht mehr zum Beispiel gegenüber Einwanderern aus Asien bevorzugt werden. Tatsächlich zeigt sich schon jetzt, EU-Bürger verlassen in Scharen die Insel, nur noch wenige kommen. Der Pfundkurs ist im Keller, die wirtschaftliche Lage zu Hause inzwischen besser als 2004 und der Brexit schreckt ab. Umgekehrt geht die Zahl der Einwanderer aus Nicht-EU-Ländern steil nach oben. Unter dem Strich wanderten 2019 netto 280.000 Menschen ein. Die Gesamtzahl hat sich damit gegenüber 2015 oder 2016 fast nicht geändert.
Friedbert Meurer zum Arbeitsmarkt in Großbritannien. Und um 13.56 Uhr kommen wir jetzt zur Wirtschaftspresseschau. Die Lufthansa ist nach Ansicht der Kommentatoren bei den am Ende mit der EU ausgehandelten Auflagen für die Milliardenstaatshilfen gut weggekommen.
Das Handelsblatt hofft, dass nach dem Aufsichtsrat auch die Lufthansa-Aktionäre dem Kompromiss zustimmen werden. Die Folgen der Kartellauflagen für das Netzwerk und damit für die Profitabilität des Unternehmens sind noch einmal deutlich abgemildert worden. So kann es durchaus sein, dass sich am Ende kaum ein Wettbewerber finden wird, der die Verkehrsrechte und die Flugzeuge, die die Lufthansa abgeben muss, haben will. Start- und Landerechte sind auf absehbare Zeit kein knappes Gut mehr. Zum anderen könnten die Konditionen, zu denen die Konkurrenten die Lufthansa-Jets und ihre Crews übernehmen müssen, abschreckend wirken. In Brüssel siegte wohl die Einsicht mit überzogenen Forderungen, in Deutschland ein Tor für EU-kritische Ressentiments zu öffnen, überlegt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das wäre ein hoher Preis gewesen für möglicherweise etwas mehr Wettbewerb. Mit dem Kompromiss gewinnt die Kommission nun noch rechtzeitig Spielraum zurück. Wenn sie schon bei einem vor der Krise gesunden Konzern so harsch interveniert hätte wie geplant, wären künftig in anderen Fällen viel drastischere Auflagen und noch erbittertere Debatten unvermeidlich gewesen. Vor dem heutigen Koalitionsgipfel zum geplanten Konjunkturpaket macht man sich in vielen Redaktionen Gedanken über sinnvolle Hilfen. Für die Rheinzeitung aus Koblenz gehören neue Autokaufprämien nicht dazu. Der Staat sollte sein Geld im Zeitalter des beschleunigten Klimawandels nicht alten Technologien hinterherschmeißen, sondern, wenn überhaupt, nur klimaschonende Antriebe fördern. Zudem geht es im Konjunkturpaket vor allem um Signale, die in die Breite der Gesellschaft hineinwirken. So könnte sich die Soli-Abschaffung ab Juli unmittelbar im Portemonnaie von Millionen Arbeitnehmern positiv bemerkbar machen. Die Mittelbayerische Zeitung aus Regensburg empfiehlt, Unternehmen die Verluste von heute großzügig mit den Gewinnen der Vorjahre verrechnen zu lassen. Auch die Arbeitnehmer fühlten sich besser, wenn ihnen, zumindest für diese schwierige Zeit, mittelfristig mehr Geld in der Tasche bliebe. Dafür gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, angefangen beim Soli bis hin zu einer Werbungskostenpauschale von 2.000 statt 1.000 Euro. Auch die Strompreise bieten sich an.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Claudia Hennen begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Gespräch über Hamburg und den neuen Senat in der Hansestadt. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günther Hetzke.